gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem Kommentar zu den Aussagen von Marco Antwerpen in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Unterhaching, einer Nachschau zum 31. Spieltag, unser Spiel in Unterhaching, sowie einen Ausblick auf das nächste Spiel am Samstag gegen Groß Asbach. In dieser Folge gehe ich also zunächst auf die Aussagen von Trainer Antwerpen in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Unterhaching ein, beschreibe anschließend kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Unterhaching, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Groß Asbach sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu.
Also ich finde das halt immer interessant, warum es hier immer so eine Diskussion um Robin Becker gibt. Der ein oder andere Spieler braucht halt vielleicht manchmal ein bisschen länger, um in die Saison jetzt wieder reinzukommen, weil die Pause auch extrem lang war. Und ich glaube, wir haben jetzt 3 Spiele absolviert, haben noch 8, wenn ich richtig rechne, vor der Brust. Und dementsprechend wird es vielleicht hinten raus ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns werden. Aber manchmal brauchen wir mal ein bisschen Geduld, um auf den Platz zu kommen. Lassen Sie uns doch lieber über die Dinge, die gerade richtig gut laufen, sprechen und nicht immer über negative Dinge. Also das ist auch eine Tendenz, die es hier immer gibt. Dann wollen wir immer über Spieler sprechen, die jetzt gerade nicht dabei sind. Und ich frage mich immer, warum das sein muss. Das kann mir keiner erklären. Das scheint irgendwie hier in Braunschweig irgendwie so ein Ding zu sein. Aber das möchte ich auch nicht mehr weitermachen. Also wenn ich das Spiel gegen Halle dann sehe, wo wir dann glücklich gewonnen haben sollen, wo ich aber nicht einmal gelesen habe, dass, glaube ich, 3 Elfmeter nicht gegeben worden sind, wo wir den Sack wahrscheinlich schon hätten viel früher zumachen können dadurch und dementsprechend es weiter 1-0 steht und wir uns natürlich dann halt gegen viele lange Bälle wehren müssen. Werden diese Elfmeter gegeben, gehen wir da als ganz, ganz souveräner Sieger vom Platz. So mussten wir dann natürlich noch ein bisschen bangen und kämpfen, aber gehen diese Entscheidungen in unsere Richtung, dann wird das ein ganz souveräner Sieg. Und ich habe in der ersten Halbzeit habe ich gar keine Chance von Halle gesehen. Also selbst in der zweiten Halbzeit war die erste Chance, glaube ich, relativ spät, weil halt nur noch wild lange Bälle gespielt worden sind. Das nächste ist, dass wir einen schmeichelhaften Punkt gegen Bayern holen. Sehe ich auch nicht so. Auch wenn man da die Schiedsrichterentscheidung sieht, die wir nach dem Spiel nicht ansprechen, vielleicht müssen wir das mal machen, dann sieht man deutlich, dass es da auch wieder Fehlentscheidungen gibt vom Schiedsrichter, die zulasten von uns gehen. Und wo wir wahrscheinlich dann hinterher eine doppelte Überzahl eigentlich haben müssten. Vielleicht sogar noch in der ersten Halbzeit einen Elfmeter von Kevin Godin, der mit beiden Händen umgestoßen wird. Und dann kommen wir dann mittlerweile so in Bereiche rein. Eigentlich ist immer alles, wie wir spielen, immer glücklich und schmeichelhaft. Aber ich sehe das eigentlich mal komplett anders.
Soweit Trainer Marco Antwerpen auf der PK vor dem Spiel gegen Unterhaching zu fragen, warum trotz starker Rotation weder Robin Becker noch Nick Proschwitz nach der Corona-Pause bislang im Kader standen, sowie seine Anmerkungen zu der Berichterstattung nach den Spielen gegen Halle und Bayern 2. Es erschließt sich mir nicht, was an der Frage zu einzelnen Spielern verwerflich ist, die vor der Corona-Pause regelmäßig gespielt haben und nun seit 3 Spielen nicht mal mehr im Kader standen, obwohl Spieler wie Lasse Schlüter, die zuvor praktisch keine Rolle gespielt haben, Startelf-Einsätze bekommen haben. Nach meiner Meinung eine völlig valide Frage. Vor allem die Personalie Robin Becker bewegt nun mal nach den Vorkommnissen um seine Vertragsverlängerung die Fans, zumal Robin einer unserer stärksten Defensivspieler ist. Zu Antwerpens Einschätzung der Spiele gegen Halle und den Bayern kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, der die Spiele gesehen hat und überlegen, ob Antwerpens Punkte zu einer Neubewertung führt. Bei mir tut es das nicht. Denn interessanterweise geht Antwerpen auf die Punkte, die von mir wie auch von vielen anderen kritisiert wurden, gar nicht ein. Bei ihm steht die Spielweise des Gegners sowie die Schiedsrichterleistung im Fokus. Bei mir steht die eigene Spielweise im Fokus und dabei zuallererst das Aufbauspiel sowie die Offensivleistung. Oder anders ausgedrückt, die schnellen Ballverluste im Aufbauspiel sowie die Ideenlosigkeit im Angriffsspiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. In Halle hatten wir in Halbzeit 2 keine ernsthafte Torchance, während Halle zweimal Aluminium traf und eine weitere Großchance hatte. Und wenn sich Antwerpen an keine Chance von Halle in der ersten Hälfte erinnert, dann mag er sich die 18. Minute nochmal anschauen. Das ist aber nur ein Detail. Gegen Bayern hatte Eintracht in der zweiten Hälfte nur eine einzige echte Torchance, die zudem von einem langen Ball ausging, nicht von einem Spielzug. Bayern dagegen in Unterzahl mit 4 dicken Möglichkeiten, darunter einen Innenpfostentreffer von Vrieth. Insofern kann ich Antwerpens Aussage nicht nachvollziehen, weil sie eben diese Punkte nicht berücksichtigt. Natürlich war der Punkt gegen Bayern 2 schmeichelhaft, was denn sonst? Insgesamt erscheint mir Antwerpen dünnhäutig und lenkt mit seinen Spielanalysen von offensichtlichen Problemen ab. Möglicherweise will er sich nur vor sein Team stellen. Die Meinung der Presse, die Antwerpen hier kritisiert, wird nach meiner Wahrnehmung von vielen Fans geteilt. Eintracht-Fans sind emotional und wollen vor allem ernst genommen werden. Vom Team erwartet man vollen Einsatz und sicher keinen Zauberfußball, aber schon herausgespielte Chancen. Zumal mit einem Kader aus starken Einzelspielern. Wer wie Antwerpen nicht darauf eingeht, dass das nicht der Fall war, macht sich unglaubwürdig. Es ist für einen Trainer sicher ein schmaler Grat, sich einerseits vor sein Team zu stellen, sich andererseits auch fundiert und ehrlich mit kritischen Stimmen auseinanderzusetzen. Antwerpen ist hieran zunächst gescheitert und wird sich nicht gerade in die Herzen der Fans geredet haben. Das ist schade, denn er hat es ja geschafft, dass nach dem Offenbarungseid in Rostock endlich wieder ein aufopferungsvoll kämpfendes Team auf dem Feld steht. Das, wenn auch teilweise mit Glück, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen eingefahren hat. Es ist valide, explizit, die funktionierenden und positiven Dinge hervorzuholen und allen ins Gedächtnis zu rufen, um ein ausgewogenes Bild zu erzeugen. Abgesehen von der unverständlichen Reaktion auf die Frage nach einzelnen Spielern, hätte ein selbstkritischerer Ton insgesamt mehr genutzt als das von ihm praktizierte Ablenkungsmanöver. Denn die Probleme in beiden zweiten Halbzeiten werden ihm wohl kaum verborgen geblieben sein. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Unterhaching. Haching ist mit 47 Punkten einen Punkt hinter Eintracht Tabellenfünfter. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg und 4 Niederlagen. Bester Torschütze ist mit 9 Toren Stroh Engel. Heinrich ist mit 12 Punkten bester Scorer. Eintracht wiederum ist mit 48 Punkten Tabellenvierter. In den letzten 5 Spielen gewann Eintracht 3-mal, spielte einmal unentschieden und verlor eine Partie. Im letzten Spiel das 1:1 zu Hause gegen Bayern 2. Die Aufstellung gegen Bayern 2. Das System ist ein 5-1-3-1. Trainer Antwerpen rotiert und schickt folgendes Team ins Rennen: Engelhardt im Tor, Putaro, Wiebe, Fürstner, Nkansa und Schlüter in der Abwehr, Fitzner als 6, Biancardi, Kobylanski und Feigenspahn im Mittelfeld und als einzige Spitze Poirier. Bemerkenswert: Zum ersten Mal nach der Corona-Pause stand Robin Becker wieder im Kader. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Unterhaching. 7. Minute. Engelhardt pariert einen flach ausgeführten Freistoß von Winkler. 9. Minute. Eine abgewehrte Ecke knallt Schwabel aus 30 Meter in den Winkel. 1:0 für Haching. 14. Minute. Bei einem Foul an Biancardi verletzt sich Hachings Kapitän Stahl schwer am Knie und muss ausgewechselt werden. Gute Besserung an Dominik Stahl an dieser Stelle. Das sah wirklich übel aus. 24. Minute. Einen langen Ball sichert Poirier gegen zwei Gegenspieler und schickt anschließend aus der Drehung Biancardi, der auf dem rechten Flügel marschiert und mit perfektem Timing Feigenspahn am langen Pfosten bedient, der nur noch einschieben muss. Der Ausgleich. 2 Minuten später. Poirier setzt sich im Mittelfeld durch, dringt mit einem schönen Doppelpass mit Biancardi in den Strafraum ein und legt zurück auf Kobylanski, der aus 11 Metern den Ball flach ins linke Eck zirkelt. Die Führung für Eintracht. 37. Minute. Einen Lupfer von Schröter kann Engelhardt sich angeln. 45. Minute. Einen langen Ball aus Eintrachts Abwehr verpasst Schwabel, wodurch Feigenspahn frei durch ist und den mitgelaufenen Kobylanski bedient, der keine Mühe hat, seinen Doppelpack zu schnüren. 3:1 für Eintracht. Mit dieser Führung geht es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit. 52. Minute. Müllers Freistoß aus 18 Meter fliegt knapp am Eintrachtkasten vorbei. 59. Minute. Hufnagel schlenzt den Ball rechts am Pfosten vorbei. 79. Minute. Schöner Spielzug der Eintracht, aber Biancardi setzt seine Direktabnahme links vorbei. 81. Minute. Dietz macht den Maradona und lenkt eine Flanke mit der Hand ins Eintracht-Tor. Gelbe Karte statt Anschlusstreffer. 88. Minute. Haching spielt sich im Strafraum durch. Der Schuss von Albrechts aus kurzer Distanz wird aber von Engelhardt entschärft. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht gewinnt gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten mit 3:1. Fazit: Eine extrem tiefstehende Eintracht kämpft aufopferungsvoll gegen den Ball und erspielt sich über schnelle Konter einen verdienten Auswärtssieg. Dieser Matchplan von Antwerpen ging voll auf. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie in jedem Spiel nach der Corona-Pause ein schneller Gegentreffer gegen Eintracht. Zwar diesmal ein Sonntagsschuss, aber grundsätzlich schon in einer Phase, in der Haching das Heft des Handelns in der Hand hatte, Eintracht nach guten Anfangsminuten nicht mehr richtig im Spiel war und man Schlimmes befürchten musste. Es ist Spekulation, ob die schwere Verletzung von Hachings Kapitän Dominik Stahl einen temporären Bruch in Hachings Spiel bewirkte oder Eintracht ohnehin stärker wurde. Fakt ist, dass beim Doppelschlag von Feige und Kobi endlich einmal schnelle Konter gefahren wurden. Etwas, was man vor allem gegen Halle doch sehr vermisst hatte. Vor allem der nie zu bändigende Poirier und der schnelle Biancardi bildeten hier die Speerspitze. Nach den beiden Treffern hatte Eintracht das Spiel weitgehend im Griff und setzte mit einem weiteren Kontertor dieser sehr guten halben Stunde die Krone auf. In der zweiten Halbzeit wurde es ein intensives Spiel. Für meinen Geschmack stand Eintracht etwas zu tief und konnte auch im Konterspiel nicht mehr so aufdrehen wie noch in der ersten Hälfte. Das starke Zurückziehen lief immer latent Gefahr, dass dann doch mal einen Ball durchrutscht. Auf der anderen Seite hatte Haching erkennbar Probleme, die massierte und leidenschaftlich kämpfende Defensive der Eintracht zu knacken, sodass schlussendlich hier der Erfolg dieser Spielweise recht gibt. Ich hatte in der letzten Folge betont, dass Haching spielstark sei, es ihnen aber etwas an Durchschlagskraft mangelt und man sie durch schnelles Offensivspiel vor Probleme stellen kann. Insofern ein perfekt funktionierender Matchplan von Antwerpen, sich weit zurückzuziehen, das Hachinger Team in die eigene Hälfte zu ziehen auf deren fehlende Durchschlagskraft zu setzen und bei Ballgewinn schnell umzuschalten, um die sich damit zwangsläufig ergebenden Räume zu nutzen. Das Team setzte das vor allem in Person von Poirier und Biancardi sehr gut um. Und erneut war es die Effektivität, Eintracht in den spielentscheidenden Phasen auszeichnete. Ein verdienter Sieg. Und endlich mal ein Sieg gegen einen Aufstiegskonkurrenten. Was mich nachdenklich stimmt. Gegen Groß Asbach wird Eintracht möglicherweise auf umgekehrte Vorzeichen treffen, nämlich auf einen defensiv eingestellten Gegner, gegen den man selber das Spiel machen muss. Schauen wir mal, ob die vor dem Spiel gegen Haching vorherrschende Ideenlosigkeit einem erneut gelungenen Matchplan weichen wird. Was mich hoffnungsfroh stimmt, die Punktausbeute nach der Corona-Pause und die mannschaftliche Geschlossenheit machen Hoffnung, dass Eintracht weiter am Drücker bleiben kann. Sofern weiterhin die Effizienz im Abschluss gewahrt bleibt, könnte Eintracht um den Aufstieg mitspielen, zumal der breite Kader weiterhin ein Vorteil sein kann. Und sogar Robin Becker durfte wieder mitspielen. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Groß Asbach an. Groß Asbach ist mit 26 Punkten Vorletzter. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Bester Torschütze ist mit 5 Toren Vlachodimos, der mit 9 Punkten auch bester Scorer ist. Am letzten Spieltag spielte Groß Asbach zu Hause gegen Münster 0:0. Die Hausherren waren gegen defensive Gäste das spielbestimmende Team, wobei es ihnen aber an Durchschlagskraft fehlte, sodass bis auf einen Lattentreffer Chancen Mangelware blieben. Allerdings hatte Groß Asbach Pech, dass ihnen ein klarer Elfmeter verweigert wurde. Im Spiel zuvor erzielte Groß Asbach bei den Schanzern ein 1:1 Unentschieden. Anfangs überraschend forsche Gäste gingen hierbei in Führung und hatten auch hier Pech mit einer Elfmetersituation, weil Ingolstadt durch einen unberechtigten Strafstoß den Ausgleich erzielte. Zuvor gewann Groß Asbach verdient in Chemnitz mit 1:0, wobei das Team in der zweiten Hälfte spielbestimmt war und die Führung durchaus hätte ausbauen können. Beim Neustart der Liga nach der Corona-Pause verlor Groß Asbach zu Hause gegen Unterhaching mit 0:2. Auch in diesem Spiel gab es eine Elfmeterentscheidung gegen das Team, als ihnen in einer allerdings strittigen Situation ein Handelfmeter verweigert wurde. Chancen für Tore waren durchaus vorhanden, aber auch beste Gelegenheiten wurden nicht genutzt. Am letzten Spieltag vor der Corona-Pause verlor Groß Asbach bei Bayern 2 am 7. März mit 0:2. Mit einer defensiven Taktik hielt die Mannschaft das Spiel lange offen und geriet erst nach 61 Minuten in Rückstand. Der Sieg der Bayern war am Ende aber verdient. Der Tribünentrainer spricht: Groß Asbach kann ein sehr unangenehmer Gegner sein, der zwar eine schlechte Chancenverwertung hat, aber durchaus einen ordentlichen Ball spielen kann und defensiv gut gegen den Ball arbeitet. Sie können auch gegen Teams aus dem oberen Drittel durchaus forsch auftreten. Ich erwarte aber gegen Eintracht eher einen defensiv ausgerichteten Gegner. Trainer Beusen wird nicht entgangen sein, dass Eintracht eher Probleme hat, das Spiel zu machen, aber bei schnellem Zug zum Tor eiskalt zuschlagen kann. Daher wird sich Groß Asbach hüten, uns durch eine allzu forsche Offensive Räume für schnelle Gegenzüge zu geben. Aufpassen müssen wir auf den spielstarken Vlachodimos, der schon im Hinspiel für ordentlich Alarm sorgte. In jedem Fall würde ich Kessel wieder auf rechts spielen lassen, der nach seiner Einwechslung in Unterhaching mal wieder einen seiner unnachahmlichen Flügelläufe zeigte. Ich erwarte ein Geduldsspiel und hoffe mal, dass wir uns nicht wie in allen Spielen nach der Corona-Pause innerhalb der ersten 10 Minuten ein Tor einfangen. Da es bereits Dienstag für Eintracht in Ingolstadt um ein weiteres Spiel gegen einen Mitbewerber um den Aufstieg geht, bekommen einige Schlüsselspieler wie Kobylanski, Biancardi und Poirier eine Pause. Von der Aufstellung her würde ich folgende Elf in einem 4-1-4-1 aufs Feld schicken. Yasi im Tor, Kessel, Becker, Nkansa und Kiewski in der Viererkette, Nerik auf der 6, Bär, Otto, Bürger und Schwenk im Mittelfeld und vorne in der Spitze Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!